Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Les visages de l'Europe.
Chiturile Europei.
Europeiske ansikter.
Lita Europa.
Lita Europa.
Do Parlamento. Do Banco Central Europeu.
Der portugiesische Ministerpräsident António Costa hat am 20. Januar Portugals Agenda vorgestellt. Die Agenda für die portugiesische EU-Ratspräsidentschaft. Bis zum Sommer wird Costas Regierung unter den EU-Mitgliedstaaten vermitteln, bei Treffen moderieren und eigene Akzente setzen. Denn die EU soll gerechter, grüner und digitaler werden, so lauten die Ziele in Lissabon. Gleichzeitig soll sich Europa von der Corona-Pandemie erholen.
E do programa Next Generation EU abrem uma porta à esperança.
Es ist aber nicht nur die portugiesische Regierung, die eine Vision entwickelt hat, sondern auch die Portugiesinnen und Portugiesen selbst haben Ziele, Träume und Forderungen, wenn es um die EU und um Europa geht. Visionen aus Südeuropa, wie Portugal die EU prägen will, mit Reportagen von Thilo Wagner.
Was sind wir für Europa? Was waren wir? Dem Anschein nach recht wenig. Wir befinden uns ungefähr in der gleichen Lage wie die kleinen oder mittleren Länder, die beim Aufbau Europas keine wichtige oder entscheidende Rolle zu spielen vermögen. Kurzum, und das versteht sich von selbst, wir sind nicht England, das, wenn es ihm passt, Europa verändern, verzögern oder verhindern kann. Wir sind auch nicht Frankreich oder Deutschland, die seinen harten Kern bilden. Auch nicht Italien oder Spanien, die früher im Konzert Europas eine subalterne Rolle spielen mussten. Doch trotz dieser Ohnmacht, in Europa eine große Rolle zu spielen, trotz seiner nicht geografischen, sondern historisch-politischen Randstellung in Bezug auf das europäische Zentrum, hat Portugal eine bestimmte Gestalt, ein bestimmtes sozusagen mythologisches Gewicht, das sein politisch-ökonomisches Gewicht und seine geografische Bescheidenheit bei weitem übersteigt. Durch die bloße Tatsache, eine der privilegiertesten Gemeinschaften der Welt anzugehören, gewinnt Portugal heute, jeden Tag und auf allen Ebenen so etwas wie eine neue, sowohl innere wie äußere Dimension. Eduardo Lourenço, Das neue Europa und wir, erschienen 1997.
Das hier ist ein Experiment. Alley Cropping heißt es. Wir pflanzen Bäume und dazwischen Getreide, Weideflächen und anderes.
Alfredo Sendim läuft über ein brachliegendes Feld und zeigt auf kleine Markierungsstäbe, die in der feuchten Erde stecken. Hier sollen Waldflächen für die Landwirtschaft entstehen. Noch ist das hügelige Land fast kahl, nur am Horizont stehen die alten großen Korkeichen, die das Landschaftsbild in der Alentejo-Region prägen. Das Land gehört seit über 100 Jahren Sendims Familie. Mitte der 70er Jahre, auf dem Höhepunkt der linksgerichteten Nelkenrevolution, wurde das 2000 Hektar große Grundstück, rund 90 Kilometer östlich von Lissabon, enteignet und einer kommunistisch beeinflussten Kooperative übergeben. Doch die sogenannte Agrarreform habe nicht funktioniert, sagt der Landwirt. Mit dem Beitritt Portugals zur Europäischen Gemeinschaft 1986 setzte sich auch in der Landwirtschaft im Süden Portugals die Marktwirtschaft durch. Viele Kooperativen gingen pleite und die besetzten Grundstücke wurden an die ehemaligen Großgrundbesitzer zurückgegeben. Auch Alfredo Sendim übernahm einen Anteil des ehemaligen Familienbesitzes. Seit jener Zeit, sagt er, hätte die Idee, gemeinschaftlich zu leben und zu arbeiten, in Portugal an Strahlkraft verloren. Doch für ihn sei das nicht so gewesen.
Das Modell einer kollektiven Verantwortung ist für mich wegweisend. Ich bin gegen die Form von Privatbesitz, die wir zurzeit haben. Wie kann es sein, dass eine Person wie ich 600 Hektar von unserem Planeten besitzt und diesen Anteil einfach zerstören kann? Und damit auch die Menschen, die Natur und die Tiere, die hier leben. Das sollte nicht erlaubt sein. Vor allem, weil ich vom ökonomischen System ja praktisch dazu gezwungen werde, das hier alles zu zerstören, damit ich mir und meiner Familie ein würdiges Leben sichern kann.
Alfredo Sendim hat deshalb eine eigene landwirtschaftliche Genossenschaft aufgebaut. Die Mitglieder arbeiten gemeinsam auf dem Grundstück, manche wohnen hier auch zusammen. Noch funktioniert die Genossenschaft nicht eigenverantwortlich, deshalb trifft der 54-Jährige ungewollt wegweisende Entscheidungen für die Kooperative. Aber er hofft, dass die 30 Mitarbeitenden bald noch selbstständiger arbeiten werden. Die Produkte aus der ökologischen Landwirtschaft ernähren mittlerweile 180 Familien, überwiegend aus dem Lissabonner Raum. Gemüse, Obst, selbstgebackenes Brot, Eier, Schweine und Rindfleisch. Einem wichtigen Ziel kommt Alfredo Sendim immer näher. Er will die Genossenschaft so energieautark wie möglich machen. Vor ein paar Jahren versuchte er, seine landwirtschaftlichen Maschinen mit selbstproduziertem Biodiesel zu betreiben. Doch die portugiesische Politik erschwerte ihm das Leben.
Es wurde festgelegt, wer Speiseöl kauft, um es zu Biodiesel umzuwandeln, braucht eine bestimmte Lizenz und muss dafür 12.000 Euro im Jahr zahlen. Diese Regelung zielt auf große Abfallunternehmen ab, aber kleine Produzenten wie wir konnten den Betrag nicht mehr stemmen.
Der drahtige Mann mit den wuscheligen grauschwarzen Haaren läuft an einer Ansammlung von flachen weißen Wohnhäusern, Schuppen und Scheunen vorbei. Auf den Dächern hat die Kooperative zwei Photovoltaikanlagen installieren lassen. Die Mitglieder produzieren ihren eigenen Strom für landwirtschaftliche Maschinen und Kühlsysteme und für die Haushalte. Die Photovoltaikanlagen funktionieren in einer Region mit über 250 Sonnentagen einwandfrei, aber sie waren kostspielig.
Vor 3 Jahren konnten wir diese Investition stemmen. Wir haben aber noch keine Batterien. Tagsüber produzieren wir viel mehr, als wir verbrauchen. Wir verkaufen den Überschuss und haben so Geld für die Energie, die wir nachts hinzukaufen müssen.
Als Abnehmer kommt nur der portugiesische Stromversorger EDP in Frage, ein multinationaler Energiekonzern in Europa. Andere Abnehmer für den Solarstrom gibt es für kleine Produzenten in Portugal nicht. Diese Abhängigkeit stört Sendim, denn er glaubt, dass sich gerade im Energiebereich das Prinzip eines gemeinschaftlichen Handelns für die Bürger auszahlen würde.
Wenn es eine größere Kooperationsbereitschaft in der Gesellschaft gäbe, dann würden die Leute nicht mehr nur darauf schauen, dass sie bloß weniger bezahlen als der Nachbar. Wenn wir uns mit unseren Nachbarn zusammentun würden, dann würden wir in 2 Minuten begreifen, dass das besser für uns alle wäre. Die Frage, ob man kooperiert oder nicht, ist im Energiebereich grundlegend.
Diese Vision setzt Alfredo Sendim schrittweise um. Seine Kooperative handelt bereits mit einer anderen, um auch nachts Strom zu haben. Gegründet wurde diese von Anna Antunes.
Wir mussten zu Beginn den Portugiesen beweisen, dass sie uns vertrauen können.
Erzählt Antunes und spaziert durch ihre Heimatstadt Sintra.
Andere europäische Energiekooperativen haben uns Geld geliehen, damit wir die ersten Projekte verwirklichen konnten. Deshalb waren wir von Anfang an sehr stark in ein europäisches Netzwerk integriert. Und so ist Copernico entstanden. Wir hatten immer das Ziel, Energie zu vertreiben. Und jetzt sind wir die erste Kooperative in Portugal, die Energie im ganzen Land weiterverkauft.
Ihre Energiegenossenschaft bietet den Mitgliedern auch Beratung an. Ziel sei es, so Anna Antunisch, den bisher noch relativ geringen Anteil von Produzenten für den Eigenkonsum zu erhöhen und damit auch die Energiewende in Portugal demokratischer zu gestalten.
Der Energiesektor in Portugal ist noch sehr in sich verschlossen und von viel Lobbyarbeit der großen Konzerne beeinflusst. Und das führt dazu, dass die Demokratisierung der Energieproduktion langsamer ist als in anderen Ländern. Zudem bieten andere EU-Staaten viel größere Anreize als Portugal, um über Subventionen oder andere Hilfen die Energieproduktion der Haushalte zu fördern.
Auch Anna Antunisch glaubt, dass die Folgen der gescheiterten Agrarreform in den 80er Jahren den Glauben an gut funktionierende Kooperativen schwer geschadet hätten. Aber sie sieht eine jüngere Generation aufkommen, die mit den Altlasten der portugiesischen Geschichte nichts mehr zu tun haben will.
Die Generation der 30-Jährigen geht anders mit kooperativen Modellen um. Diese Menschen verstehen sie als Teil der Lösung ihrer Probleme. Und das bringt neuen Schwung und Dynamik. Deshalb glaube ich, dass bald neue Energiekooperative entstehen werden. Diogo Silva sitzt in einem Café in Lissabon und versucht, seinen Laptop in das lokale WLAN-Netzwerk einzuloggen. Das Café ist fast menschenleer, denn zum Zeitpunkt unseres Treffens steht Portugal wegen rasant steigender Corona-Neuinfektionen kurz vor dem Lockdown.
Já temos internet.
Jetzt habe ich Internet, sagt Diogo und lacht. So ist das, wenn man einen alten Laptop hat. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler hat eine Zeit lang mit Start-up-Unternehmen zusammengearbeitet. Vor 2 Jahren begann Diogo, an Fridays for Future teilzunehmen und wurde hauptberuflich zum Klimaaktivisten. Er hat eine Plattform für Artivismus mitgegründet, um Kunst und Aktivismus zusammenzubringen.
Hello, my name is Diogo Silva and this is Are We Enough?
Sein neues Projekt hat Diogo Silva zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Portugal entwickelt. Es ist ein Podcast über den Klimawandel und die Rolle Europas.
Auf der einen Seite trägt Europa eine historische Verantwortung für die Klimakrise. Auf der anderen Seite steht die Frage, ob Europa nun eine Vorreiterrolle übernimmt, um die ganze Welt aus der Klimakrise zu ziehen. Es geht darum, ob wir in Europa groß genug sind, um die Welt dazu zu bringen, den CO2-Ausstoß um 50% zu senken.
In der ersten Podcast-Folge diskutiert Diogo mit 2 anderen portugiesischen Klimaaktivisten über Portugal. Das Land produziert knapp 60% seines Strommix aus erneuerbarer Energie, weshalb sich die portugiesische Regierung in Europa in einer Vorreiterrolle sieht. Zu Unrecht, sagt Diogo Silva, denn auch den Portugiesen fehle der Mut, eine tiefgreifende Energiewende zügig umzusetzen.
Portugal
hat jetzt den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft und verkauft sich als eines der klimafreundlichsten Länder. Wir haben aber einfach viel bessere Bedingungen dafür in Portugal. Und zwar auch, weil wir einfach keine Kohle haben und Gas oder Öl nur unter schwierigen Bedingungen gewinnen können und die Kosten so hoch sind, dass es nicht rentabel ist. Das heißt, es gibt wirtschaftliche und geografische Gründe, warum wir auf erneuerbare Energie setzen. Portugal steht also gut da, aber nicht, weil das der politische Wille der Regierung ist.
In seinem Podcast will Diogo Silva den Dialog mit Menschen aus anderen europäischen Staaten fördern. Europa, sagt der 28-Jährige, sei für seine Eltern noch eine Offenbarung gewesen, doch seine Generation sei von der schweren Staatsschuldenkrise vor 10 Jahren und dem damit verbundenen harten Sparkurs tiefgreifend geprägt worden. Damals fing Diogo gerade sein Studium an und war für die Kritik an der EU empfänglich.
Wir hatten hier die größte soziale Krise, die ich je miterlebt habe und die ich hoffentlich nie wieder erleben muss. 2 der 3 Institutionen, die dafür mitverantwortlich waren, sind europäisch: die Europäische Zentralbank und die Kommission. Wie soll ich da jemals wieder Vertrauen in Europa haben? Das ist ganz schwierig.
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Zentralbank und die Kommission halfen, weil Portugal damals hoch verschuldet war und dringend Geld brauchte. Diogo Silva spricht schnell und klar und mit dem Talent eines geborenen Kommunikators. Manchmal zupft er sich an der Mund-Nase-Schutzmaske, die seinen rotbraunen 5-Tage-Bart fast vollständig verdeckt. Seine Kritik an der EU hat er sicher nicht zum ersten Mal formuliert. Die Kommission werde nicht direkt von den Europäern gewählt, das Parlament habe zu wenig Macht und die Union sei nicht solidarisch genug, vor allem gegenüber den kleineren, ärmeren Mitgliedstaaten wie Portugal. Dabei schwingt auch viel Skepsis gegenüber einer Wirtschaftsordnung mit, die der EU-Skeptiker Diogo für neoliberal hält und in der die großen Konzerne zu viel Einfluss auf die Politik hätten.
Es ist möglich, die Europäische Union zu verändern. Wir brauchen auf internationaler Ebene einen Raum für den Dialog. Wir müssen uns eine kritische Haltung gegenüber der EU bewahren und begreifen, dass sie unsere größten Probleme nicht lösen wird. Aber wir müssen auch neue Vorschläge machen, zum Beispiel um die EU zu reformieren oder Organisationen und Dialoge zu schaffen, die eine EU gar nicht mehr nötig machen.
Eine Welt ohne die Europäische Union? Für Ana Sofia Soto wäre das nichts. Die 25-Jährige steht in der Bibliothek des Goethe-Instituts in Lissabon vor einem Regal mit deutscher Literatur.
Viele Bücher von Ingeborg Bachmann sind noch nicht ins Portugiesische übersetzt worden. Ich mag auch Poesie, etwa Paul Celan. Das ist natürlich auch sehr schwer zu übersetzen und den Sinn zu erfassen.
Ana Sofia lernt deshalb Deutsch. Nach Studienaufenthalten in Wien und Berlin traut sie sich jetzt langsam an die schweren Brocken der deutschen Literatur. Und das ist nicht die einzige Sprache, die Ana Sofia beherrscht. Englisch und Französisch in der Schule, später während des Studiums Italienisch, Spanisch und Rumänisch.
Und ich will weitermachen. Die Sprachen sind wie ein Puzzle, das ich nach und nach zusammensetze. Wenn ich die Sprache verstehe, dann verstehe ich die Kultur und damit auch immer mehr von der europäischen Identität.
Ana Sofia verlässt die Bibliothek, überquert die Straße und setzt sich auf eine Parkbank. Die junge Frau mit den schwarzen Locken schreibt gerade ihre Doktorarbeit in Linguistik an der neuen Universität Lissabon. Sie gibt Literaturworkshops in einem Kulturverein und sie bringt einmal in der Woche Geflüchteten aus dem Nahen Osten und anderen Regionen, die nach Lissabon gekommen sind, Portugiesisch bei. Das sei ein echtes Sprachenmosaik, sagt sie, das sie mit Französisch und Englisch zu lösen versuche. Ana Sofia Soto unterstützt die liberale Migrationspolitik der portugiesischen Regierung. Und sie glaubt, dass Portugal die EU-Ratspräsidentschaft nutzen könnte, um eine gemeinschaftliche Lösung für die Flüchtlingsfrage zu finden.
Ich hoffe, dass Portugal seinen Beitrag leisten kann. Schließlich waren die Portugiesen überall auf der Welt unterwegs und wir haben uns eine vielseitige Identität bewahrt. Ich denke, dass wir relativ offen sind gegenüber Geflüchteten. Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und da können wir ein Beispiel sein für Staaten, die nicht so denken.
Normalerweise hält sich Anna Sophia mit Meinungen über die große europäische Politik zurück. Sie spricht lieber über die Dinge, die sie selbst miterlebt hat. Zum Beispiel die finanziellen Schwierigkeiten vieler portugiesischer Studierender. In einem Land, in dem der Mindestlohn bei knapp über 600 Euro im Monat liegt, fällt es Studierenden schwer, Studiengebühren und ein WG-Zimmer zu finanzieren. Anna Sophia wünscht sich deshalb, dass die EU mehr in den Bildungsbereich investiert und europaweit für ähnliche Bedingungen sorgt.
Ich finde es nicht fair, dass viele Studierende in Deutschland oder Österreich sehr geringe Studiengebühren und die Leute in anderen Ländern sehr hohe Gebühren zahlen. Das sollte man angleichen, damit es tatsächlich ähnlich gute Chancen für alle in Europa gibt.
Anna Sophia ging es besser als vielen ihrer portugiesischen Studienkollegen. Dank der Unterstützung ihrer Eltern war sie gleich zweimal mit einem Erasmus-Stipendium im Ausland, einmal in Rom und ein zweites Mal in Berlin. Sechs Monate Erasmus sind so wie vier Jahre Studium in deinem Heimatland, sagt sie. Das Studienaustauschprogramm hält sie für einen ganz wichtigen Pfeiler, um die kulturelle Identität Europas zu entdecken.
Wir Europäer müssen uns stärker darum bemühen, uns gegenseitig besser kennenzulernen. Erasmus ist dafür da, die Mythen, die über andere europäische Völker existieren, zu dekonstruieren. Ich glaube, es ist sehr interessant, wenn man in ein Land geht, das man gar nicht so gut kennt, zum Beispiel Litauen. Und warum? Weil wir nichts über diese Länder wissen. Und wenn wir wirklich europäische Bürger mit einer Meinung über die EU sein wollen, dann müssen wir die Wirklichkeit kennenlernen.
Quarentena matou-nos. Sou eu que tô louco. Eu bem tentei ir a jogo, mas tô feito um oito. Quarentena matou-nos. Sou eu que tô louco. Eu bem tentei ir a jogo, mas tô feito um oito. Ultimamente não te tenho sentido, ou tu nem me tens visto. E eu tô na minha e tu na tua. Mudamos e nada muda. Já nem sei como é que tudo soa na tua cabeça quando falamos. Às vezes também tenho atitudes não maturas. Eu vejo-te bem no teu canto e a nossa distância é distante. Ainda tão bem por enquanto. Se for para ser, é para ser contigo. Não pegas a visão do destino. Sou mentiroso e já nem minto. Se tu não sentes o que eu sinto, a quarentena matou-nos. Ou sou eu que tô louco? Eu bem tentei ir ao jogo, mas tô feito no oito. Yeah, quarentena matou-nos. Ou sou eu que tô louco? Eu bem tentei ir ao jogo, mas tô feito no oito.
Im Zentrum von Vila Franca de Gida, einer Kleinstadt nördlich von Lissabon, hält ein Motorroller vor einem fünfstöckigen Wohnblock. Rubal Chopra rutscht vom Sitz, zieht eine grüne Tragetasche vom Rücken und schließt den Roller ab. Seit vergangenen November liefert der 32-Jährige Essen aus. In der Pandemie brummt das Geschäft.
I rented this bike for 50 Euros a week.
Ich miete den Roller. Jede Woche gebe ich dem Besitzer 50 Euro. Das ist okay für mich. Ich verdiene ganz gut. Die 50 Euro wöchentlich, das ist wirklich kein Problem für mich.
Rubal Chopra steigt die Treppe hoch. Im ersten Stock öffnet sein Kumpel Lucky die Tür. Die beiden kennen sich schon lange aus Delhi, ihrer Heimatstadt. In der möblierten Dreizimmerwohnung in Vila Franca de Gira, die sie sich mit drei anderen Indern teilen, leben sie erst seit Oktober. Rubal setzt sich in einem Zimmer auf ein Sofa. Es ist noch Tag, aber die Rollläden sind bereits zu. Eine schwache Glühbirne wirft schummriges Licht an die kahlen Wände. Vor knapp vier Jahren, erzählt er, begann sein Weg nach Europa. Ein Freund, der bereits in Portugal war, rief ihn in Indien an.
Er sagte, ich verdiene hier in Portugal gutes Geld. Und da habe ich gedacht, das mache ich auch.
In Delhi hatte Rubal Betriebswirtschaft studiert, aber danach nur kurzfristige Jobs gefunden in Callcenters und Hotels. Er bekam ein Arbeitsvisum für Griechenland und damit für den ganzen Schengen-Raum. Überall in Europa reisen, Das fand Rubal sehr gut. Nach 4 Tagen Sightseeing in Athen flog er weiter nach Portugal. Sein Kumpel Lucky, der einen Monat früher aufgebrochen war, hatte einen Job in der Landwirtschaft gefunden. In der südlichen Alentejo-Region haben in den vergangenen Jahren große Agrarbetriebe in den intensiven Anbau von Oliven, Mandeln und Obst investiert. Alles schien zunächst glatt zu laufen. Rubal fand in dem Dorf Balaisan, unweit der Bezirkshauptstadt Beja, einen pakistanischen Unternehmer namens Farouk, der ihm Job und Unterkunft anbot. Er nahm das Angebot an. Ein Fehler.
Wir haben in einer Art Halle gewohnt, in einem riesigen Raum, in dem 16, 17 Männer gelebt haben. Alle zusammen in diesem einen Raum. Es gab 4 Badezimmer. Es war ein bisschen so wie dort, wo die Pferde oder die Kühe leben.
Der Unternehmer Farouk wurde von den Landwirtschaftsbetrieben direkt bezahlt und brachte Rubal und seine Arbeitskollegen täglich mit Kleinbussen auf die Felder.
It was very difficult for me to work in Beja as well.
Die Arbeit sei sehr hart gewesen, erinnert sich Rubal, und sein Chef habe ihn nie pünktlich bezahlt. Rubal musste trotzdem bleiben.
Which is the first thing we want to get legalized over here. We need the social security.
Wenn wir in Portugal leben wollen, dann brauchen wir als allererstes eine Sozialversicherungsnummer. Als ich in Farouks Firma angefangen habe, wollte ich sofort eine Sozialversicherungsnummer beantragen, damit ich die Steuern an die portugiesische Regierung abführen kann. Doch ich habe die Nummer nicht bekommen. Farouks Firma stand beim Finanzamt auf einer schwarzen Liste, weil er seine Steuern nicht bezahlt hatte. Und jeden Monat habe ich ihn danach gefragt, »Sir«, sagte ich, ich brauche die Sozialversicherungsnummer. Ohne die Nummer bin ich in Portugal nichts.
14 Monate lang musste Rubal in der schäbigen Unterkunft ausharren und in einem Job arbeiten, der ihn innerlich auszehrte. Er fühlte sich ausgebeutet. Schließlich unterstützte ihn ein Migrantenhilfsverein und er bekam seine Papiere und eine 1-jährige Aufenthaltserlaubnis. Rubal machte sich sofort auf die Suche nach einem neuen Job. Er wurde fündig und erhielt einen Arbeitsvertrag in einem 5-Sterne-Hotel an der Algarve-Küste. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft in Portugal fühlte er sich richtig wohl.
Everyone there was only Portuguese people.
In diesem Hotel haben nur Portugiesen gearbeitet. Es gab keine Inder oder Pakistaner oder Afrikaner. Und ich muss sagen, sie waren so gut zu mir, alle. Meine Kollegen, die Hotelbesitzerin, alle. Ich kann nichts Schlechtes über sie sagen. Sie haben mich in allem unterstützt. Ich hatte ihnen gesagt, dass ich nur wenig Portugiesisch spreche, und sie haben dann erwidert, nein, Rubal, du musst versuchen, Portugiesisch zu sprechen. Wir wollen, dass du das lernst. Und das war gut für mich. Sie haben mir damit geholfen.
In der Küche der Dreizimmerwohnung in Vila Franca de Gira schäumt auf dem Herd heiße Milch auf. Lucky kocht seinen ganz speziellen Kaffee. Fast eine halbe Stunde lang hat er Pulverkaffee, Zucker und ein paar Tropfen Milch zu einem hellbraunen Brei geschlagen. Der kommt jetzt in die Tasse und die heiße Milch obendrauf. Das schmeckt wie Cappuccino, sagt Rubal und verrührt den Brei und die Milch. Bis März 2020 arbeitete er in dem Hotel an der Algarve-Küste. Er konnte seine Aufenthaltsgenehmigung um weitere 2 Jahre verlängern. Dann kam Covid-19.
Meine Familie hat immer wieder angerufen und meine Mutter hat gesagt, das ist eine Pandemie, wir wollen nicht, dass du alleine bist. Bitte komm zurück nach Indien, mein Sohn, wir kümmern uns um dich. Meine Familie hat mich praktisch dazu gezwungen, zurückzugehen. Also habe ich gekündigt und bin am 17. März 2020 zurück nach Delhi, Indien geflogen. Ich war in Indien und habe dort nichts gemacht. Ich habe von meinen Ersparnissen gelebt. Als ich gemerkt habe, dass mein Geld immer weniger wurde, habe ich gedacht, es ist besser, wenn ich zurück nach Portugal gehe, arbeite und wieder Geld spare.
Ein Ende der Pandemie war im vergangenen Oktober nicht in Sicht, aber Rubal wollte zurück nach Portugal. Den Hoteljob an der Algarve-Küste gibt es nicht mehr. Der Tourismus steckt auch in Portugal in einer tiefen Krise. Also hat Rubal erneut umgesattelt, einen Motorroller gemietet und fährt nun Essen aus. Rubal glaubt, dass er noch länger in Portugal bleiben wird. In knapp 3 Jahren kann er bereits Portugiese werden. Denn jeder Migrant, der seit 6 Jahren legal in Portugal lebt und kein schweres Verbrechen begangen hat, kann die Staatsangehörigkeit beantragen.
I'm in the queue, because after next card,
Ich stehe praktisch schon in der Warteschlange. Wenn meine nächste Aufenthaltsgenehmigung abgelaufen ist, kann ich die portugiesische Staatsangehörigkeit beantragen. Vorher muss ich Portugiesisch lernen und ich brauche ein offizielles Zeugnis, das mir bestätigt, dass ich Portugiesisch sprechen kann. Aber klar, das ist natürlich mein Plan.
And then only I can apply for the nationality of Portugal. And yes, I'm going to apply for that, yeah.
Migranten aus Europa kämen immer wieder nach Portugal, erzählt Rubal. Sie hoffen, von der liberalen Einwanderungspolitik zu profitieren.
They never say no to immigrants.
So etwas wie in Portugal habe ich in ganz Europa noch nicht gesehen. Sie sagen hier niemals Nein zu Migranten. Ich habe mitbekommen, dass seit 2017 alle, wirklich alle, ihre Papiere bekommen haben. Niemand wird zurückgelassen. Selbst die Leute, die seit 10 oder 12 Jahren illegal in Portugal waren, haben jetzt ihre Papiere bekommen, weil sie Steuern gezahlt haben.
Because they were paying taxes.
Wenn Rubal Chopra über seine Einwanderung nach Portugal spricht, dann ist es ihm immer wichtig zu betonen, dass er von Anfang an den legalen Weg gewählt hat. Er kann es gut verstehen, warum viele europäische Staaten gegen die illegale Migration vorgehen.
Dass die EU die Außengrenze schützt und die illegalen Migranten ausweist, das finde ich gut. Wenn ihr nach Europa kommen wollt, warum geht ihr da nicht zu den Botschaften und bewerbt euch um ein Visum? Kommt doch einfach auf legalem Weg, Mann. Warum kommt ihr illegal? Das ist für niemanden wirklich fair. Wenn irgendein Fremder zu mir kommt und an der Tür klingelt und ich kenne ihn nicht, glauben Sie, dass ich ihn dann wirklich reinlasse? Nein, niemals.
Dass er selbst, wie so viele andere Migranten, legal oder illegal, nach Europa gekommen ist, weil er auf der Suche nach einer besseren Zukunft war, scheint Rubal auszublenden. Er musste auch nicht, wie so viele Geflüchtete, Entscheidungen über Leben und Tod treffen und einen gefährlichen Weg über das Mittelmeer nach Europa wagen. Wenn Rubal in naher Zukunft die portugiesische Staatsangehörigkeit erhält, wird er gleichzeitig ein EU-Bürger sein, der sich innerhalb der Union frei bewegen kann. Nach Frankreich oder Deutschland will er trotzdem nicht weiterziehen. Dann müsste ich ja wieder von vorne anfangen, sagt Rubal. Mit einer neuen Sprache, in einem unbekannten Land. Rubal schüttelt mit dem Kopf.
Ich möchte Geld sparen, so lange, bis ich die portugiesische Staatsangehörigkeit habe. Und dann mache ich hier in Portugal meine eigene Firma auf. Ich hoffe, dass das klappt. Niemand weiß zurzeit, was morgen geschehen wird. Wie soll ich da wissen, was in 1 oder 2 Jahren passiert?
How can I plan for next years or like 2 years? Like that.
So open your mouth and with a little hope, say what you need to say. Say what is right and say what is wrong, and say a little prayer. Si tu veux, tu peux le dire. Si tu veux, tu peux le faire. Si tu veux, tu peux me dire ce que tu veux de moi. Si j'écris ce que je veux, je parlerai de ce que j'ai écrit. Si je veux que tu cries, je te le dirai. Tu feras ce que tu veux pas et je ferai ce que je veux de toi. I wanna go this way, I wanna go that way, I wanna go over there, I wanna stay right here anyway. That city's all right, this city's even better. This house is great, that house is really awesome. But my house is my house, and my house is my home. Tom Stilling is a bad man. Tom is stealing from a helpless woman. The woman Tom is stealing from is living in a house in a city that is really great, in a house that is a home. Walk slowly and carefully, Tom. Tread gently through the rooms of that house that is a home, that is my home. Open your mouth and with a little hope, say what you need to say. Say what is right, say what is wrong, and say a little prayer. Open your mouth with a little hope, say what you need to say. Say what is right, say what is wrong, and say a little prayer. Tread gently because you tread on my open chest, on my broken heart, on my future days. I'm alive though.
Große Möwen picken an Köderresten, die im Fischerhafen von Setúbal in den Netzen hängen. Ein kleines weißes Boot nähert sich der Kaimauer. Ein mittelgroßer Mann mit eckiger Brille schaut aus dem Führerhaus und legt sein Boot an. Daniel Panal stammt aus einer Fischerfamilie in der Hafenstadt rund 40 Kilometer südlich von Lissabon. Vor über 20 Jahren hat er sich sein eigenes Boot gekauft. Strela do Mar, der Meeresstern. Am frühen Morgen ist er mit seinem Kumpel aufgebrochen, um im Atlantik seine Netze auszuwerfen. Der Fang liegt jetzt in orangenen Plastikwannen, die die beiden an Land wuchten.
Sehr wenig Fisch heute. Es ist kalt, da bewegen sich die Fische nicht. Das sind vielleicht 12 Kilo Streifenbarbe und 20 Kilo andere Sorten.
Panal rollt seinen Fang auf einem Wagen in die Fischverkaufshalle. Dort wird er gewogen und auf Eis gelegt und dann in der Nacht verkauft. Mit einem Zettel und den leeren Fischwannen verlässt Panal die Halle und geht wieder an Bord seines Meeressterns. Er legt ab und tuckert durch den Hafen an den vielen kleinen, bunten Booten vorbei.
Mit dem Eintritt in die Europäische Gemeinschaft gab es neue Vorschriften für die Fischerei. Früher haben wir hier so viel gefangen, wie wir wollten. Dann gab es die neuen Regeln, die Fangquoten. Und die Fischerei hat sich grundlegend verändert. Für große Boote mit vielen Fischern an Bord wurde es schwieriger zu überleben. Die Europäische Gemeinschaft hat dann Prämien ausgezahlt für jedes Boot, das aus dem Verkehr gezogen wurde. Und viele Besitzer von den großen alten Booten haben das gemacht.
Mit der Prämie wurde ein Anreiz geschaffen, um überalterte Kutter zu verkaufen. Damit schrumpfte die portugiesische Fischerflotte. Am anderen Ende des Hafens macht Daniel Panal sein Boot fest und spült das Deck mit Meerwasser ab. Mit Wehmut denkt der 57-Jährige zurück an die Zeit, als seine Heimatstadt noch eine wichtige Rolle in der Fischerei gespielt hatte.
Hier im Hafen lagen damals 50 bis 60 große Fischkutter, die Sardinen oder Makrelen für die Konservenfabriken gefangen haben. Das ist alles weg. Früher gab es hier vielleicht 100 Konservenfabriken. Ich glaube, damit haben wir die Menschheit im Zweiten Weltkrieg gefüttert. Das erzählen sie sich hier zumindest. Wir waren im Krieg neutral, aber das Essen für den Krieg haben wir hier gemacht.
Hinter der Hafenmauer liegt der Ozean. Das dunkelblaue Wasser reflektiert in der schon tiefstehenden Sonne. So viel Meer, um Fische zu fangen, sagt Panal und verstaut ein paar Eimer und Schüssel. Er versteht einfach nicht, warum Portugal in der EU keine größeren Fangquoten hat.
Der EG-Beitritt war keine gute Sache für Portugal, zumindest für die Fischerei. Es gibt nur Beschränkungen. Wenn es ein gutes Jahr für den Sardinenfang ist, dann kommt sofort die Fangquote. Davon leben große Boote mit vielen Fischern an Bord. Wenn die nur diesen kleinen Anteil fischen dürfen, dann können sie ihre Boote und die Besatzung nicht mehr unterhalten.
Panal ist frustriert. Er weiß natürlich auch, dass die Fangquoten dafür da sind, das ökologische Gleichgewicht zu erhalten, damit sich Fischbestände vor den europäischen Küsten erholen können. Wie viel von welchem Fisch gefangen werden darf, wird jährlich auf EU-Ebene unter Beteiligung der Mitgliedstaaten festgelegt. Insbesondere die Fangquoten für Sardinen werden von portugiesischen Fischern immer wieder kritisiert. Daniel Panal und viele seiner Kollegen fühlen sich von ihrer Regierung bei den Verhandlungen in Brüssel nicht richtig vertreten und fordern höhere Fangquoten ein. So gewinnt der Fischer aus Setúbal auch eine etwas undifferenzierte Sicht, bei der nicht ganz klar ist, wer die Schuld an den schwierigen Arbeitsbedingungen trägt. Ist es Brüssel oder doch Lissabon? Und um den Fischbestand zu retten, brauche Portugal die Europäische Union nicht unbedingt, meint zumindest Panal.
Die Fische haben ihren Zyklus, sie laichen. Im Mai fangen wir hier in der Gegend zwischen Sesimbra, Setúbal und Sinisch keine Streifenbarben, weil die Fische um die Zeit laichen. Bestimmte Netze sind dann verboten. In ganz Portugal fangen sie die Streifenbarben um diese Zeit. Aber wir Fischer aus Setúbal haben beschlossen, dass wir das nicht machen. Das hat uns niemand befohlen. Wir wollten das so.
Der 57-Jährige macht das Boot startklar, damit er in der Nacht gleich rausfahren kann. Hinten am Heck gießt er Benzin in den Außenborder und schimpft auf die Regierung. Warum, fragt er, müsse er auf Benzin den gleichen Mehrwertsteuersatz bezahlen wie ein Autofahrer? Er schüttelt mit dem Kopf. Zu Beginn der Pandemie, erzählt er, habe die Regierung den Fischern Hilfen versprochen, damit sie in der Zeit des ersten Lockdowns eine Pause machen, ihre Boote aus dem Wasser nehmen und reparieren können. Aber nur ein Bruchteil hätte das Geld bekommen. Panal nimmt eine Wanne mit ein paar großen Fischen für den Eigenverzehr vom Boot und läuft auf einen Schuppen am Rand des Hafenbeckens zu. Ein Tisch, ein paar Stühle, eine Gefriertruhe unter einem Wellblechdach, daneben eine kleine abschließbare Küche. Der kleine Verschlag ist Treffpunkt für Panal und seine Freunde. Hier grillen sie, essen und trinken zusammen und plaudern. Heute ist Francisco Rodriguez vorbeigekommen, ein kleiner, stämmiger Mann. Die Augen schimmern hinter den dicken Brillengläsern. Rodriguez war jahrzehntelang auf großen Kuttern unterwegs, erst Degenfische vor der marokkanischen Küste, als das noch erlaubt war, dann Schwertfische auf dem offenen Ozean. Das sei alles vorbei, sagt er.
Wer ist schuld? Keine Ahnung. Manche sagen die Regierung, andere sagen die Fischer. Wir Fischer töten. Das ist manchmal eine ganz große Sauerei, was auf dem Meer passiert. Heutzutage bringt die Fischerei so wenig ein, dass die größeren Boote mit ganz viel Material arbeiten müssen. Fangnetze, Haken und dann die großen Schleppnetze, die direkt über den Meeresgrund gezogen werden. Nur so machen die Schiffe genügend Geld, um die Besatzung bezahlen zu können.
Rodriguez will damit nichts mehr zu tun haben. Er ist bereits pensioniert. Die Rente reicht trotzdem nicht. Deshalb fährt er regelmäßig, so wie sein Kumpel Daniel Panal, mit seinem kleinen Boot raus und geht auf Tintenfischfang. Panal hat sich eine Schüssel mit Meerwasser gefüllt und putzt darin seine Fische. Dass Großbritannien aus der EU ausgetreten sei, bringe ihm und seinen Fischerfreunden keine Veränderung, sagt er. Denn das Land, das Portugal am meisten Konkurrenz mache, würde in der EU weiterhin alles bestimmen. Zumindest was die Fischerei anbetrifft.
Spanien sagt, wir wollen keine Bastardmakrelen. Wir fischen lieber Seeteufel. Also ihr in Portugal, ihr könnt die Bastardmakrelen haben. Die Spanier kriegen die guten und wir die schlechten. Seeteufel dürfen wir in Portugal nicht mehr fangen seit ein oder zwei Wochen. Und dann gehen wir auf den Markt und da gibt's Seeteufel. Ja, wo kommt der denn her? Wenn wir den hier nicht mehr fangen dürfen, wie kann es sein, dass er jetzt trotzdem nach Portugal kommt? Was sind das denn für Geschäfte?
Mit einem großen Messer schneidet Panal einem Fisch den Kopf ab und schmeißt ihn ins Hafenbecken. Die Möwen stürzen sich kreischend ins Wasser. Den geputzten Fisch steckt Panal in eine Plastiktüte. Er wird ihn später noch zu seinem Vater bringen. An der Wand unter dem Verschlag hängen zwei übergroße Fotografien. Daniel Panal und sein Vater im Hafen von Setúbal. Auf dem Foto war mein Vater 82 Jahre alt, erzählt Panal. Erst mit 85 hat er mit der Fischerei aufgehört, nach einem Schlaganfall. Als Daniel Panal geboren wurde, fuhr sein Vater noch auf einem der großen Kabeljau-Fangboote mit zwischen Island und Neufundland. 6 Monate auf dem Ozean. Die Familientradition stirbt jetzt mit Daniel Panal aus, denn sein Sohn will mit der Fischerei nichts zu tun haben.
Ich habe ihn nie zu irgendwas gezwungen. Wenn er mitkam, habe ich gesehen, er macht das nur mir zuliebe. Wenn wir unseren Beruf mögen, dann müssen wir ihn richtig leben, gerade wenn du Fischer bist. Das ist ein harter Job. Wir leiden da draußen. Manchmal laufen die Sachen nicht gut oder es ist sehr kalt oder es passiert nicht das, was man geplant hatte. Aber wir müssen unser Brot verdienen. Am nächsten Tag oder manchmal schon ein paar Stunden später haben wir das alles vergessen. Wenn du Fischer bist, musst du es lieben, auf dem Meer zu sein. Es ist gefährlich, denn ab und zu kommen wir in einen Sturm. Aber so ist nun mal unser Leben.
Carlos Reforzo steht an einem kalten, sonnigen Nachmittag im Bahnhof von Évora. Der große Mann mit dem angegrauten Sechstagebart lebt in der größten Stadt der ländlichen Alentejo-Region, rund 130 Kilometer östlich von Lissabon. In der Ferne summt der Straßenverkehr, doch hier an den vier Gleisen herrscht Stille. Ein Zug mit drei alten Waggons wartet auf seine Abfahrt in über zwei Stunden. Es ist einer von vier Personenzügen, der hier täglich aus Lissabon kommend hält und später wieder zurück in die Hauptstadt rollt. Als Carlos Reforzo in den 50er und 60er Jahren in Évora aufwuchs, war sein Vater als Vorarbeiter bei der portugiesischen Eisenbahn CP angestellt und zuständig für die Instandhaltung der Bahnhofsgebäude in der Region.
Ich war hier schon als kleiner Junge unterwegs. Ich habe mich unter den Waggons und den Lokomotiven versteckt und hing immer mit den Leuten rum, die hier gearbeitet haben. Der Bahnhof war voller Leben. Allein zwischen 100 und 150 Arbeiter waren hier angestellt. Und dazu kamen noch die ganzen Fahrgäste und die Leute, die hier ihre Waren, Aufgaben oder Fahrkarten kauften.
Diese Zeiten sind vorbei. Der einzige Angestellte im Bahnhof von Évora sitzt hinter einer Glasscheibe im Ticket-Office und schaut gelangweilt auf sein Smartphone. Carlos Reforzo hat selbst nie für die portugiesische Eisenbahn gearbeitet, doch die Geschichte und Gegenwart des Streckennetzes ist für ihn zu einer großen Leidenschaft geworden. Der 70-Jährige ist Mitglied im Verein der Eisenbahnfreunde. Das portugiesische Schienennetz, erzählt er, sei vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut worden. Ab 1887 fuhr der Südexpress, ein schneller, komfortabler Hotelzug, zwischen Paris und Lissabon. Diese erste internationale Anbindung an eine europäische Metropole sorgte in Portugal für eine kulturelle Revolution. Portugiesische Künstler, Intellektuelle und Schriftsteller besuchten regelmäßig die französische Hauptstadt und trugen die Ideen der Moderne in das damals abgelegene, rückständige Portugal.
Der große portugiesische Schriftsteller Eça de Queiroz, der im Jahr 1900 gestorben ist, fuhr immer wieder mit dem Sud-Express nach Paris. Und er war für den Satz bekannt, die Zivilisation beginnt nördlich der Pyrenäen.
Spätestens mit dem Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft Mitte der 1980er Jahre hat sich die portugiesische Gesellschaft stark verändert und gegenüber der Welt geöffnet. Die Zugverbindungen von Portugal nach Spanien und Frankreich sind für Carlos Reforzo aber immer ein ganz wichtiger Bestandteil der Bewegungsfreiheit innerhalb Europas gewesen. Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie in Portugal im März 2020 steht die legendäre Zugverbindung zwischen Lissabon und Paris still. Und es ist völlig unklar, ob sie jemals wieder ihren Betrieb aufnimmt. Nur zwei Regionalzüge fahren von Portugal aus zurzeit nach Spanien. Einer im Norden, oberhalb von Porto, ein anderer etwas nordöstlich von Évora, aber ohne Anbindung an die größte Stadt des Alentejo. Carlos Reforzo wohnt nur 90 Kilometer von der spanischen Grenze entfernt und hat dennoch keine Möglichkeit, mit der Eisenbahn in das Nachbarland zu fahren. Selbst wenn er den Umweg über Lissabon in Kauf nehmen würde. Reforzo schüttelt frustriert mit dem Kopf.
Lissabon ist zurzeit eine der ganz wenigen europäischen Hauptstädte, die über keine internationale Eisenbahnverbindung verfügt. Vor der Pandemie gab es auch einen Nachtzug von Lissabon nach Madrid, der sogenannte Lusitania-Hotelzug. Er fuhr nur einmal täglich und er brauchte 10 Stunden für grob 600 Kilometer. Das muss man sich mal vorstellen.
Nicht weit vom Bahnhof entfernt liegt eine Stelle, die für Carlos Reforzo einen symbolischen Wert hat. Hinter einem Zaun ist das letzte Stück der eingleisigen, modernisierten Bahnstrecke sichtbar. An einem Punkt schließt sie an die verrosteten Gleise an, die seit Jahrzehnten ungenützt daliegen und von Feldblumen und grünen Sträuchern zugewuchert sind.
Hier ist ein Schild. Da stehen die Details drauf von dem Bau dieser letzten Überführung hier. Datum April 2011. Seitdem steht die Strecke still und wartet darauf, bis nach Spanien weitergebaut zu werden.
Als Portugal in der Euro-Krise drohte, von seinen Staatsschulden erdrückt zu werden, hat es Hilfsgelder aus dem europäischen Rettungsschirm bezogen. und einen Sparkurs eingeschlagen. Dieser führte zum Baustopp der einzigen Eisenbahnneubaustrecke zwischen den beiden schlecht miteinander verbundenen EU-Ländern. Damit ist auch eine Idee zum Erliegen gekommen, die bereits vor über 20 Jahren entstanden war, und zwar Porto, Lissabon und Madrid mit Hochgeschwindigkeitstrassen zu verbinden. 120 Millionen Euro wurden für Studien ausgegeben, doch das TGV-Projekt zwischen den beiden iberischen Staaten verlief im Sand. Einen Hoffnungsschimmer gibt es dennoch. Ein Teil der Studien kommt jetzt noch zum Einsatz. Denn entlang der ursprünglich für den TGV geplanten Strecke baut die portugiesische Regierung eine eingleisige Verbindung zwischen Évora und der spanischen Grenze. Die Idee dahinter, eine schnellere, modernere Zugstrecke anlegen zwischen dem portugiesischen Tiefseehafen Sines, südwestlich von Évora, und dem Nachbarland Spanien. Kurz, eine Verbindung, hauptsächlich für den Güterverkehr, soll bis 2024 entstehen. Für den Eisenbahnfreund Carlos Reforço ist das an sich ein Grund zur Freude. Doch er fürchtet, dass sich für die Menschen im Alentejo trotzdem nicht viel ändern könnte.
Wenn die Weltwirtschaft wieder wächst und damit auch der Wohlstand zunimmt, dann wird der Güterzugverkehr auf dieser Strecke deutlich anwachsen. Eine eingleisige Streckenführung kann dieses Wachstum nur bis zu einem bestimmten Punkt begleiten. Ein intensiverer Zugverkehr ist nicht möglich, die Zahl der Züge ist begrenzt. Und das heißt, dass auf dieser Strecke, die für den Güterverkehr gebaut wird, nur sehr wenige Personenzüge verkehren können.
Zumindest ist der neue Streckenabschnitt zwischen Évora und der Grenze so angelegt, dass sie relativ problemlos zweigleisig ausgebaut werden kann. Der portugiesischen Eisenbahn hat es immer an Vision gefehlt, sagt Carlos Reforço. Und trotzdem hat er die Hoffnung nicht aufgegeben, dass er irgendwann einmal von Évora direkt mit dem Zug nach Madrid fahren werde. Denn eine Verbindung nach Spanien wäre für ihn auch ein Zeichen, dass er auf den Schienen der iberischen Halbinsel ein Stück Europa miterlebt.
Die Eisenbahn hat eine große Vergangenheit hinter sich. Sie steckt in einer zaghaften Gegenwart, aber ihr steht eine glänzende Zukunft bevor.
Gesichter Europas. Visionen aus Südeuropa, wie Portugal die EU prägen will. Eine Sendung von Thilo Wagner. Musik und Regie Simonetta Dipper. Ton Hanna Steger. Redaktion Christoph Schäfer.